Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll. An meiner Seite heute wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und Handelsrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, guten Morgen, Steffen.
Hallo, auch von mir.
Ja, dann starten wir mal wieder, Steffen, gleich mit Aktuelles und danach wieder mit den aktuellen Urteilen. Und
Genau.
Bei dem Aktuellen, da geht es ja gleich mit dem Bundesfinanzministerium los. Die haben ein neues Schreiben am 2. Januar 2025 herausgegeben zum Umwandlungssteuergesetz. Da hatten wir das letzte aus dem Jahr 2006. Jetzt im Jahre 2025, also ein neues Schreiben, hübsche 86 Seiten lang, und es gilt für alle offenen Fälle, also all diejenigen, die mit Umwandlungsfällen zu tun haben, bitte dann dieses Schreiben dann auch gleich anwenden. Als nächstes ein BMF-Schreiben vom 30. Dezember, noch aus 2024. Da geht es um das Doppelbesteuerungsabkommen mit Belarus. Das ist jetzt durch Deutschland ausgesetzt worden, weil Deutschland den Weißrussen vorwirft, dass die schon einige Zeit gegen unser Doppelbesteuerungsabkommen verstoßen würden. Und deshalb wollen wir jetzt uns daran auch nicht mehr gebunden fühlen. Also da gilt gerade das Doppelbesteuerungsabkommen nicht. Ganz kurze Info, nochmal ein BMF-Schreiben, diesmal vom 20. Dezember 2024. Der Umsatzsteueranwendungserlass, die USAE, sind geändert worden, hier aber keine inhaltlichen Änderungen, also müssen wir uns jetzt nicht nochmal inhaltlich angucken, sondern nur redaktionelle Änderungen, aber es gibt dann halt optisch eine neue Version. Als Viertes. Es gibt eine Verordnung zur Änderung von Verordnungen im Bereich der steuerberatenden Berufe vom 30. Dezember 2024. Also einmal klingt es kompliziert, inhaltlich geht es so. Es beschäftigt sich so ein bisschen mit unserer Prüfungsordnung. Da gibt es aber auch nur so kleinere Änderungen, die uns nicht so richtig betreffen. Ansonsten, was uns betreffen könnte, ist, dass der Kammermitgliedsausweis als Authentisierungsmittel für das besondere elektronische Steuerberaterpostfach verlängert worden ist. Eigentlich durfte es als Authentisierung nur bis Ende 24 genutzt werden. Jetzt kann der Kammermitgliedsausweis bis zum 31. Dezember 2026 noch genutzt werden. Also von daher hat diese Verordnung dann auch Auswirkungen auf uns. Ja, als sechster Punkt, unser Deutsche Bundesbank hat den Basiszinssatz gesenkt von zuletzt 3,37% auf jetzt 2,27%. Damit ist also der Basiszinssatz deutlich geringer, und das hat natürlich auch auf Auswirkungen auf andere Zinssätze, zum Beispiel für diejenigen, die Bewertungen von Unternehmen durchführen nach IDW S1. Da sinkt dann der entsprechende Zinssatz auf 2,5%. Also da gibt es dann eben auch eine leichte Anpassung. Ich habe Ihnen dann ein weiteres Schreiben des Bundesfinanzministeriums mitgebracht vom 2. Januar 2025. Sie sehen, das BMF war also Ende letzten Jahres und Anfang 2025 sehr aktiv. Hier geht es jetzt in dem Schreiben nochmal um die Kleinbetragsregelung im Erhebungsverfahren. Also bei Säumniszuschlägen, wenn es Erstattungen gibt, Nachzahlungen gibt, welche Beträge bleiben dann erstmal nicht ausgezahlt oder muss ich selber nicht zahlen, weil die so gering sind, dass sich damit keiner beschäftigen will. Das ist alles darin geregelt. Ansonsten für die Praxis auch wichtig, BMF-Schreiben vom 23. Dezember 2024. Da geht es um die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach 35c Einkommensteuergesetz. Das Schreiben ist neu aufgesetzt. Die entsprechenden Bescheinigungen sind auch angepasst worden. Also von daher, diese sollten jetzt genutzt werden. All diejenigen, die dann auch noch entsprechende Fragen dazu haben, worum geht es denn hier eigentlich? Und was sind denn die entsprechenden Folgen? Gibt es vom 23. Dezember 2024 auch FAQs des BMF? Die kann man sich auf der Seite des BMF anschauen. Und als Letztes, und da geht es schon so ein bisschen Richtung Recht, der Steffen übernimmt gleich auch noch mit anderen Punkten. Ja. Es gibt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das Und deshalb jetzt Anfang 25 die Nachricht dazu, wird am 28. Juni 2025 in Kraft treten. Und warum ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für uns interessant? Wir als Steuerberater, Rechtsanwälte und dergleichen. Wir haben zum Beispiel auch Homepages und diese Homepages müssen auch barrierefrei sein. Das sind sie nicht immer, nicht für alle Menschen, die diese Homepages nutzen. Also von daher, da muss man sich dann technisch auch ransetzen, dass die Homepages dann barrierefrei bis Ende Juni 25 werden. Oh,
Ja,
jetzt rüber zu dir, Steffen.
genau, da müssen wir unsere eigene Homepage auch anschauen. Da haben wir ein bisschen Zeit. Das Gesetz tritt ja erst in Kraft, bereits in Kraft getreten ist aber die dritte Kurzarbeitergeldbezugsdauerverordnung und vom 20.12. nehme ich jetzt am 1. Januar. Da ist geregelt, dass die Bezugsdauer von 12 auf 24 Monate verlängert wird. Also auch Betriebe, die bis zum 31.12.2025 noch nicht die 24 Monate voll ausgeschöpft haben, können aber ab dem 1. Januar 2026 Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter nur beziehen, wenn die reguläre Bezugsdauer dann 12 Monate noch nicht ausgeschöpft hat. Gut, das ist jetzt auch noch Musik, die in der Zukunft spielt. Schauen wir Ende des Jahres, was sich daraus dann ergeben hat. So, jetzt zu den Urteilen.
Ja, kleinen Punkt nochmal. Arbeitszeugnisse, wolltest du noch
Ach,
was
ich
kurz
vergaß.
erzählen?
Ah, ich vergaß, ich vergaß. Klar, kleiner Nachtrag zum Bürokratieentlastungsgesetz. Auch die Gewerbeordnung wurde geändert. Dort ist es, oder nach dieser Gewerbeordnung ist es jetzt möglich, mit Einwilligung der Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis in elektronischer Form zu erteilen. Kleine Warnung, im Bürokratieentlastungsgesetz ist viel von der Einführung der Textform die Rede gewesen. Hier reden wir von elektronischer Form. Das ist was anderes. Das heißt, die Zeugnisse, die jetzt in dieser Form erstellt werden können, bedürfen einer elektronischen Signatur. Das kann ganz einfach eine eingescannte Unterschrift sein. Die ist allerdings nicht fälschungssicher. Das heißt, wenn man eine elektronische Signatur in fälschungssicherer Form einfügen will, dann bedarf es eines gewissen technischen Sachverstands. Gut, alles Weitere muss man sich dann halt irgendwo selbst erarbeiten. Aber jetzt wirklich zu den Urteilen.
Jetzt kommen wir zu den Urteilen der Woche und vor allem diverse Urteile des Bundesfinanzhofs. Das erste ist ein Urteil vom 20. Oktober 2024, Aktenzeichen römisch 8R 18 aus 21. Und da ging es um einen Berufskollegen, einen Steuerberater, der hatte anscheinend keine Lust, seine Steuererklärung einzureichen. Das fand das Finanzamt dann irgendwie doch nicht so spannend und hat eine Außenprüfung beauftragt. Das war dann aber das Finanzamt des Steuerberaters in anscheinend örtlicher Nähe und man kannte sich offensichtlich irgendwie. Man vermutete, wenn wir jetzt diese Außenprüfung beim Steuerberater vor Ort durchführen, das wird zu Spannungen führen. Und das wollte man vermeiden und hat eine sogenannte Auftragsprüfung in Auftrag gegeben. Folge ist, dass ich ein anderes Finanzamt dann losschicke und dass die dann die Außenprüfung durchführen. Das fand der Steuerberater jetzt nicht so gut und hat sich dagegen wehren wollen, denn er wollte von seinem Finanzamt geprüft werden. Und da hat jetzt der BFH gesagt, nein, diese Spannungen sind tatsächlich zu erwarten und dieser Grund reicht aus, dass das örtlich zuständige Finanzamt dann sagt, ich beauftrage ein anderes Finanzamt, dass das dann losgeschickt wird. Also von daher, wenn wir mal so einen Fall haben sollten, eine Auftragsprüfung wird dann vom BFH durchgewunken. Mein zweiter Fall. BFH wieder, Urteil vom 16. September 2024. Aktenzeichen römisch 3, R36 aus 22. Da geht es um die gewerbesteuerliche Hinzurechnung. Es gab hier einen Dienstleister, der wollte Werbung machen und hat dann entsprechende Werbeflächen gemietet. Das kennen wir ja, große Aufsteller an Bahnhöfen, an Straßen und dergleichen. Da wollte er seine Werbeplakate aufhängen. Und da ging es um die Frage, okay, ich habe in den Konten gesehen, anscheinend habe ich jetzt Miete da drin gehabt. Ich musste ja diese Flächen mieten. Und sind diese Flächen dann eben gewerbesteuerlich hinzuzurechnen? Das ist immer eine wichtige und spannende Frage. Und die sollten wir uns jedes Mal stellen, wenn wir Mieten sehen in den Konten der Mandanten. Denn es ist hier dann immer wichtig, würde es wenn hier halt auch tatsächlich fiktives Anlagevermögen vorliegen, also hätte ich mir in diesem Fall dann tatsächlich auch diese Werbeflächen angeschafft, selber gekauft, damit ich da meine Werbung machen kann. Das ist Punkt eins. Fiktives Anlagevermögen muss ich prüfen. Und als zweites muss ich prüfen, ist denn das wirklich ein reiner Mietvertrag? Ist das wirklich die Hauptleistung? Oder gibt es hier einen gemischten Vertrag? Also habe ich dann auch noch mitgemietet, dass da die Werbung irgendwie angebracht wird und dass das auch noch irgendwie gereinigt wird und darauf aufgepasst wird, dass das nicht beschädigt wird oder dergleichen. Also habe ich vielleicht einen gemischten Vertrag. Und wenn ich das habe, dann kann es sehr gut sein, dass es nicht zu einer gewerbesteuerlichen Hinzurechnung kommt, weil ich eben nicht die Miete im Vordergrund stehend habe. Also von daher, da muss geprüft werden. Und in dem Fall muss auch noch weiter geprüft werden. Da hat das FG nicht ordentlich geprüft. Wo auch noch mal weiter ordentlich geprüft werden muss im BFH-Urteil vom 22. Oktober 2024, Aktenzeichen römisch 8, R 12 aus 21. Da ging es um einen PKW-Fall. Man hatte mal wieder einen betrieblichen PKW. Das war ein Lamborghini. Und der Steuerpflichtige hat behauptet, diesen Lamborghini nutze ich ausschließlich betrieblich, auf keinen Fall privat. Und ja, es sind dann eben entsprechend auch keine Entnahmen zu buchen. Das hat natürlich das Finanzamt anders gesehen und das Finanzgericht auch, weil der erste Anschein dafür spricht, dass solch ein Fahrzeug dann auch irgendwie mal privat genutzt wird. Der Steuerpflichtige hat dann hier aber vorgetragen, naja, ich habe ja im Privatvermögen noch einen Ferrari und auch noch andere wertige Autos. Ich brauchte diesen Lamborghini gar nicht und ja, wie gesagt, ich habe den nicht privat genutzt. Das reichte denen nicht und dann hat er auch noch ein Fahrtenbuch gezückt. Was man aber anscheinend aus dem Kilometer Entfernung schon gesehen hat, das ist nicht ordentlich geführt worden. Also von daher haben sich Finanzamt und Finanzgericht dieses Fahrtenbuch dann auch nicht angeguckt, weil es eben offensichtlich nicht ordnungsgemäß war. Da hat der BFH jetzt gesagt, naja, also klar gibt es diesen ersten Anschein, dass ein betriebliches Fahrzeug auch irgendwie immer mal privat genutzt werden könnte. Das kann ich aber widerlegen. Das kann ich zum Beispiel durch ein Fahrtenbuch widerlegen. Und jetzt ganz von Anfang zu sagen, ohne mir das anzugucken, dass Fahrtenbuch, das war nicht ordnungsgemäß geführt, das will ich mir gar nicht erst angucken. Das geht halt auch nicht. Also geht die Sache zurück ans Finanzgericht. Das Finanzgericht muss sich das Fahrtenbuch angucken und dann eben feststellen, gab es hier eine Privatveranlassung oder nicht. So, und mein letzter Fall vom BFH für diese Woche, Urteil vom 20. September 2024, Aktenzeichen römisch 9, R24 aus 23. Da ging es um die Frage, wie komme ich denn an mein Akteneinsichtsrecht? Sie wissen wahrscheinlich, ich kann nur in die Akte schauen, wenn ich beim Finanzgericht klage. Da habe ich nach der FGO ein entsprechendes Akteneinsichtsrecht. Das ist mir gesetzlich garantiert. Vorher, vor dem Finanzgerichtsverfahren habe ich kein Akteneinsichtsrecht. Das kann mal funktionieren, wenn ich mit dem Finanzamt spreche, dass die mir ein Akteneinsichtsrecht gewähren. Ich habe aber keinen Anspruch darauf. Jetzt versuchen viele Berufskollegen das über die Datenschutzgrundverordnung zu machen und zu sagen, ach Mensch, da habe ich doch einen Auskunftsanspruch. Das kann ich doch als Akteneinsichtsrecht nehmen. Und da hat der BFH jetzt nochmal gesagt, nein. Ein Auskunftsanspruch nach der DSGVO ist kein Akteneinsichtsrecht. Da habe ich nur einen Anspruch darauf, dass mir generell gesagt wird, ja, es gibt persönliche Daten, die hier gespeichert werden. Ich muss als speichernde Behörde dann in dem Fall dann sagen, wie es gespeichert wird, wo es gespeichert wird, wie es wieder gelöscht wird und, und. Da muss ich Auskunft drüber geben. Ich muss aber nicht die Akte dem Steuerpflichtigen in die Hand drücken. Also von daher, ein Akteneinsichtsrecht nach DSGVO ist nach dem BFH nicht möglich. So, und jetzt wieder zu dir, Steffen, mit einem super spannenden Fall für die Praxis.
Ja, die ersten Urteile zum MOPEX sind da. Ich erinnere daran, seit einem Jahr in Kraft. Das OLG München hat mit Beschluss vom 22. Mai 2024, Aktenzeichen 34 WX 71 aus 24E, einen Fall zu entscheiden gehabt, wo drei Gesellschafter in Gesellschaft bürgerlichen Rechts Grundbesitz besaßen und auf die Idee gekommen sind, die Rechtsform zu ändern. Sie haben dazu eine GmbH gegründet. Diese ist der GbR beigetreten und man hat sich einen neuen Gesellschaftsvertrag gegeben, in dem diese drei Gesellschafter zu Kommanditisten und die GmbH zu Komplementären geworden ist. Also eine GmbH und Co. KG. Frohen Mutes wollte man diese Gesellschaft dann ins Grundbuch eintragen als neuen Eigentümer. Das Registergericht hat das abgelehnt. Mit der Begründung, dass diese GbR eben nicht vorab ins Gesellschaftsregister eingetragen war. Der Kunde Notar ist dagegen in die Beschwerde gegangen. Ein eigenes Antragsrecht, also das hat man vielleicht eher selten, aber hier tatsächlich mal gegeben. Und hatte dann am Ende beim OLG München Recht bekommen. Das OLG München hat ausgeführt, dass diese Pflicht zur Voreintragung der Gesellschaft ins Gesellschaftsregister sich aus den Gesetzen nicht herauslesen lasse. Für meine Begriffe eine praxisrelevante und vor allen Dingen auch eine sehr positive Entscheidung, das also sehr deutlich sagt, dass wir nicht mehr Bürokratie brauchen als unbedingt notwendig. Also diese Entscheidung des OLG München ist sehr zu begrüßen. Ja, dann
Ja,
sind wir
dann
mit den Urteilen durch.
ja, und vielen Dank nach München für dieses wirklich gute Urteil. Das können wir für die Praxis sehr gut gebrauchen. Ja, dann vielen Dank, Steffen, wieder diese Woche für deine Zeit und dass du hier
Gerne.
mitgemacht hast. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.